Ich habe ja mit großer Spannung gesehen, dass euer Gemeindeforum hier My Way heißt. Also passt ja eigentlich top. Über den Weg wollen wir ja heute gemeinsam nachdenken. Denn beim Gemeindeforum fragt ihr wahrscheinlich so, wie läuft's denn in der Gemeinde? Und das wäre auch so meine Einstiegsfrage heute gewesen. Wie geht es dir oder wie läuft's in der Gemeinde? Oder wenn man es etwas gestochen ausdrücken will, dann fragt man, wie ist das Werteergehen? Aber in allem steckt das Wort gehen drin oder laufen. Habt ihr gemerkt? Ist doch spannend, wenn es um körperliche oder psychische Gesundheit geht, dann scheint es irgendwie da Relation zum Gehen zu geben. Schon in einem Buch aus dem Jahre 1802 schreibt der Autor, es ginge vieles besser, wenn man mehr ginge. Und das ist schon kurios, wer sich bei uns in der Großstadtmission um einen ja doch sehr bewegungsarmen Schreibtischjob bewirbt. Was macht der? Der reicht seinen Lebenslauf ein. Also Alltagsironie nenne ich sowas. Man sitzt den ganzen Tag, aber man reicht dazu einen Lebenslauf ein. Ja, Alltagsironie. Wer mit einem gewissen Abstand über sein Leben nachdenkt, der geht auch. Der geht in sich. Zumindest, wenn ihm der Weg dafür nicht zu weit ist. Ich habe mir vor einiger Zeit, Doro hat es schon erwähnt, einen Lebenstraum erfüllt. Wenn ich erstmal Rentner bin, so habe ich mir in vielen bewegungsarmen Jahren in der Großstadtmission am Schreibtisch immer gesagt, wenn ich erstmal Rentner bin. Kennt ihr sowas auch? Manche von euch sind ja schon Rentner, aber man hat da so seine Ideen, ne? Wenn ich erstmal Rentner bin. Ich hatte die Idee, wenn ich erstmal Rentner bin, will ich einmal durch Deutschland laufen. Von der dänischen Grenze los und irgendwann mal an die Schweizer Grenze ankommen. Eben nicht nach Santiago de Compostela, wie das heute so in Mode ist, sondern einmal durch das Land, in dem ich gelebt habe und immer noch lebe. Und das habe ich gemacht, mitten in der Corona-Zeit, und das war sehr spannend. Ich bin über weite Strecken auf Jakobswegen gegangen. Und beim Thema Jakobsweg, da klingelt es vielleicht schon bei euch, da denken nämlich viele bestimmt an den Camino Frances, so heißt er ja eigentlich in Nordspanien, aber das ist so unsere Vorstellung vom Jakobsweg, obwohl das nur einer von ganz, ganz vielen ist. Es gibt in Deutschland alleine 30 Jakobswege und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Da sieht man das, wie viele Jakobswege es da gibt. Meiner war der rote von oben nach unten. Das ist kein durchgängiger Jakobsweg, das war teilweise auch der Stephansweg. Also ich habe mir den schon auch manchmal dann so gemacht, wie er für mich passt. Aber ungefähr 2/3 waren Jakobswege. Auf dem großen und bekannten Jakobsweg, da waren in manchen Jahren 350.000 Pilger unterwegs. Kann man sich das vorstellen? Da gibt es an manchen Stellen Stau, Pilgerstau. Ja, 350.000 Leute. Und obwohl mein Weg ungefähr doppelt so lang war wie der Original, der bekannte Jakobsweg, bin ich in der Zeit vier Pilgern begegnet, also doch etwas weniger als 350.000. Und das war auch sehr gut für mich, weil das würde ich nicht aushalten. Vier war okay. Das war für mich auf dem Weg echt ein Stück Himmelreich und da bin ich auch durchgekommen. Schaut mal da oben, man sieht es doch so ein bisschen, ne? Trotz des Sonneneinstrahls, oben steht ein Ortsschild Himmelreich. Da bin ich durchgekommen und man sieht schon mal, wie denn das Himmelreich ist. Erstens 30er-Zone, also es ist deutlich alles verlangsamt, es geht alles ruhig und nicht so hektisch zu. Das war mein Stückchen Himmelreich auf dem Weg, keine Hektik und noch ein Schild, spielende Kinder. Ich meine, was sonst im Himmelreich? Spielende Kinder, klar. Wir sind dann alle Kinder. Andere kommen ja nicht in den Himmel rein, sagt Jesus. Wer wandert, der kann auch Wandlungen erleben, innere Wandlungen. Das hängt offensichtlich nicht nur sprachlich miteinander zusammen. Jesus war ja immer unterwegs. Viel unterwegs. In seiner öffentlichen Wirksamkeit in der Zeit haben sich seine Jünger vor allem eins geholt, staubige Füße. Immer unterwegs. Und beim Gehen, da geht es keineswegs, auch beim Pilgern, nicht um irgendwelche sportlichen Leistungen. Oh, wie viele Kilometer hast du denn nun abgespult oder so etwas? Sondern es geht um innere Wandlungen und um innere Wege. Jemand hat mal gesagt, Pilgern, das ist Beten mit den Füßen. Das finde ich eigentlich so die beste Definition von Pilgern. Das ist Beten mit den Füßen. Egal, ob es eine weite Tour ist oder ob man am Sonntagnachmittag heute ihr noch vielleicht einen kleinen Spaziergang macht, letztendlich ist das egal. Wichtig ist, dass man ab und zu mal unterwegs ist und das spürt, wie sich das anfühlt. Wenn man unterwegs ist, dann gibt es so ein paar Wanderregeln. Zum Beispiel der Rucksack. Der Rucksack sollte nicht zu schwer sein. Wenn man so einen riesen Gestänge-Rucksack mit 15 Kilo auf dem Rücken hat, dann macht das Pilgern keinen Spaß. Man macht das nicht. Man muss also schon sehr genau überlegen, was man denn so mitnimmt. Ich habe sogar noch die Zahnbürste abgesägt. Also man muss immer versuchen, wirklich so wenig Gepäck wie möglich, ganz leicht soll es sein. Deshalb ist es also besser ablegen. Nichts mitschleppen, was nicht unbedingt nötig ist. Und ich glaube, das ist sowieso im Leben gut, wenn man noch sich selber oder anderen Leuten was nachträgt, zum Beispiel, keine gute Idee. Lieber ablegen und mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Mir ist auf meiner Tour ein Satz sehr wichtig geworden. Der heißt, loslassen bedeutet, etwas niederlegen zu können, ohne es als Niederlage empfinden zu müssen. Toller Satz, finde ich. Deshalb sage ich den auch gleich nochmal. Loslassen bedeutet, etwas niederlegen zu können, ohne es als Niederlage betrachten zu müssen. Ja, so wird der Weg leichter. Der Gott, an den wir glauben, der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er mit uns unterwegs ist. Und deshalb die Frage, sind denn auch wir mit ihm unterwegs? Schon im zweiten Buch der Bibel, im zweiten Mose, da fragt Mose bei Gott an, wenn da plötzlich sich so ein Gott vorstellt und man weiß ja nicht, ist der einem gut gesonnen? Mose fragt, woran sollen wir denn erkennen, dass wir in deiner Gunst stehen? Und Gott antwortet drei Wörter. Ich werde mitgehen. Kann man nachlesen. 2. Mose. Und Mose fragt auch mal gleich nach seinem Namen. Ist ja mal sicherer, wenn man schon mal weiß, wie dieser Gott denn heißt. Und Gott sagt wieder drei Worte. Ich bin da. Mehr erfährt Mose erst einmal nicht. Das ist unser Gott. So ist unser Gott. Er ist der, der einfach da ist und der mitgeht durch alle Landschaften unseres Lebens, egal wie die aussehen. Wir haben keinen statischen Gott, der einmal so ist und dann ist er so, sondern der zieht es vor, seinen Kindern sich immer wieder auf dem Weg zu zeigen. Und eins der ersten Gebote, die er dem Mose mitgibt, heißt, mach dir kein Bild von mir. Gleich zu Beginn der ersten Gebote steht es drin. Mach dir kein Bild von Gott. Leg ihn nicht fest, wie er denn ist. Wenn man so eine ganze Weile mit Jesus unterwegs ist, macht man sich manchmal schon so genau sein Bild. So ist er und nicht anders. Aber ich glaube, Gott lässt sich nicht so einfach in unsere Lebenskalkulationen einbinden. Und das ist auch ganz gut so. So bleibt die Beziehung lebendig. Gott ist manchmal auch immer wieder der so ganz andere. Und er lockt uns auf einen Weg mit ihm. Und deshalb glaube ich, gleicht unser Leben weniger einem Theaterbesuch, sondern eher, wenn schon, da einem Roadmovie. Ich gehe auch sehr gerne mal ins Kino und gucke gerne mal schöne Filme. Habe ich vorhin nicht gesagt, ne? Ja. Also weniger ein Theaterbesuch, sondern eher ein Roadmovie, unser Leben. Aber bei uns, zumindest in den Gemeinden, aus denen ich komme, bei euch mag das ja vielleicht ganz anders sein. Aber bei uns ist das manchmal so ein Problem. Da sitzen die Leute in der Gemeinde und sitzen so wie so in so einem Theater. Und vorne sind die Hauptamtlichen oder die ehrenamtlich Engagierten im Vorstand oder sonst wie. Die bieten so ein Programm und die anderen sitzen da im Theater und gucken. Und anschließend wird bewertet, ob es denn gut war. Je nach Bühnenleistung sozusagen. Ich habe mir das so überlegt auf meiner Tour. Habe ich es mir inzwischen in meinem Leben so eingerichtet, dass ich quasi es mir als Zuschauer bequem gemacht habe, der auf dem Sofa sitzt und eigentlich nur noch guckt, was da so abgeht im Lebenstheater? Oder bin ich eigentlich noch mit Jesus auf dem Weg? Und das ist eine Frage, die macht sich nicht am Pilgern fest, ob man nun da ein paar hundert Kilometer läuft oder sowas, sondern die entscheidet sich ganz woanders. Und das frage ich mich und frage ich euch heute. Sind wir noch unterwegs mit Jesus? Das Wort Ruhestand erlebe ich so etwas ambivalent, muss ich sagen. Also Ruhe finde ich klasse. Mag ich sehr gerne, finde ich gut, tut meiner Seele gut, wenn es ruhig ist. Aber Stand, dass man da so steht und dann steht man da eben. Das ist so eine andere Sache. Bin ich vielleicht in meinem Lebenslauf irgendwann mal stehen geblieben? Vielleicht auch mit meinen Enttäuschungen über Mitmenschen, über meine Gemeinde oder über mich selber. Und dann denke ich, naja, so ist das nun mal und daran wird sich auch nichts ändern. Und dann stehe ich da oder sitze. In Lukas 17, unserem heutigen Predigttext, zu dem komme ich auch jetzt schon noch, da geht es auch um Menschen, in deren Leben sich nicht mehr so viel verändert. Sie sind krank. Sie sind aussätzig, höchst ansteckend. Und mit Rücksicht auf die Inzidenz müssen sie Abstand halten. Das war damals schon, nicht erst in Corona, sondern schon damals die gesetzte Regel. Und zwar deutlich mehr als 2 Meter Corona-Abstand. Die mussten richtig weit Abstand halten. So weit, dass man sich nur noch mit Schreien verständigen kann. Man kann gar nicht mehr normal miteinander reden. So viel Abstand muss man haben. Und diese Leute, die sind auf Abstand, auch auf Abstand zu Jesus. Und deswegen müssen sie sich mit lautem Schreien verständigen. Lukas 17, Vers 12. Da steht, sie blieben in gehörigem Abstand, gehörig, ne? Das gehört sich so. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Und als ich das so das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wow, was für eine Chance für Jesus. Da sind viele Zuschauer, da sind 10 Leute auf einmal krank. Der könnte jetzt so eine spektakuläre Heilung raushauen und ganz viel Wirbel machen, ganz viel Aufmerksamkeit zu Gottes Ehre erregen. Aber er tut das nicht. Er durchbricht die Erwartungshaltung. Er verspricht den infizierten Leuten zwar Hilfe. Er sagt, geht zu den Priestern, zeigt euch da mal. Die Priester, das war damals sowas wie das Gesundheitsamt. Also da musste man hingehen, wenn man mal wieder gesund geworden ist. Und die mussten das bestätigen. Aber als sie losgegangen sind, waren diese Leute, das wird aus dem Text deutlich, definitiv noch krank. Die waren noch in ihrem alten Zustand und gehen trotzdem los. Einfach, weil Jesus sagt, geht los und zeigt euch den Priestern. Und dann heißt es in Vers 14 so ganz lapidar, ist fast schon so ein Nebensatz, unterwegs wurden sie gesund. Unterwegs. Nicht im Stehen gesund geworden. Unterwegs wurden sie gesund. Ich erlebe diese Szene quasi wie ein Geheimnis, wo man so nachspüren kann. Offenbar will Jesus checken, damals und vielleicht auch heute, ob die Leute ihm vertrauen, ob sie sich wirklich gegen allen Augenschein auf den Weg machen und losgehen. Und sie gehen los und wollen sich den Priestern zeigen und tatsächlich, sie werden unterwegs gesund, aber ihr kennt diese Geschichte ja schon längst, ist klar, nur einer von diesen 10 Leuten kehrt um. Nur bei einem hat es außer der äußeren Veränderung auch eine innere Wandlung gegeben, obwohl alle losgelaufen sind. Wo sind die anderen 9? Fragt Jesus. Eigentlich fragt er den Falschen, ne? Er fragt den einen, der kann ja nichts dafür, dass die anderen nicht umgekehrt sind. Er fragt es in die große Runde, wo sind denn die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier, kleine Spitze an die umherstehenden Juden, ne? Nur dieser, der hier eigentlich kein Jude ist, der doch eigentlich gar nichts von Gott weiß. Und dann sagt er zu diesem Mann, du kannst gehen. Du kannst gehen. Dein Vertrauen hat dich gerettet. Der Lebenslauf dieses Fremden, mehr wird von ihm nicht gesagt, mehr erfahren wir nicht, der hat nun in Jesus sein Ziel gefunden. Aber die frommen Leute, die stehen drumherum, gucken sich das alles von ihrem sicheren Stammplatz aus an, stehen quasi als distanzierte Zuschauer am Rand und schauen sich das alles wie in einem Theater an. Und dabei bleibt's, zumindest in der Szene erst einmal. Da ist so eine Spannung in der Geschichte, die bleibt so stehen. Jesus sagt, nur der eine zurückgekommen, was ist mit euch? Unterwegs auf dem Weg ist auch der Kämmerer in der Apostelgeschichte, auch den kennt ihr, auch der war ein Fremder, so wird er einfach nur bezeichnet. Der war als Gottessucher in Jerusalem, im Tempel, und jetzt kommt er wahrscheinlich etwas enttäuscht zurück. Die Gottesbegegnung, so wie er sie sich vorgestellt hat, die hat nicht stattgefunden, hat leider nicht geklappt. Und das passiert ja öfter, dass unsere Erwartungen durchbrochen werden. Jetzt ist er enttäuscht auf dem Rückweg. Aber dann, vielleicht denkt er sich noch, na gut, dann bleibt eben alles so, wie es ist. Aber dann greift Gott selber ein und schickt ihm quasi einen Engel über den Weg in Form von Philippus. Und er sagt, Gott sagt zu dem Philippus, kann man in Apostelgeschichte 8 nachlesen, mach dich auf den Weg, auch schon wieder, mach dich auf den Weg und geh zur Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Diese Straße wird von kaum jemandem benutzt, also kein Pilgerweg nach Santiago de Compostela, sondern wird von kaum einem benutzt, ein stilles Örtchen. Philippus geht los, trifft diesen Beamten im höheren Dienst, würden wir heute sagen, und führt ihn zum lebendigen Glauben an Jesus. Tauft ihn auch gleich, also was da alles passieren kann, wenn man auf dem Weg ist. Unglaublich. Und dann kommt wieder so ein ganz lapidarer Satz hinten dran. Der Kämmerer aber zog seine Straße fröhlich. Ich glaube, dazu lädt Gott uns ein. Mich auf dem Weg und auch euch. Alle und alle innerlich unterwegs zu bleiben mit ihm, gesund zu werden, Wandlungen zu erleben und auf unserer Lebensstraße fröhlich mit ihm zu ziehen, wo immer die auch durchführt. Dass manche Straßen und Wege nicht so fröhlich sind, wie wir es uns wünschen, das wissen wir alle. Ich bekomme seit einiger Zeit wieder Mails von einem Pastor, der mich vor vielen Jahren mal getauft hat, quasi mein Philippus, fast 50 Jahre ist das her. Jetzt ist vor einiger Zeit seine Frau gestorben. Und er schrieb, kurz vor ihrem Tod, als sie am Ende ihrer Lebensstraße angekommen war und das schon absehbar war, schrieb er, wir gehen zugrunde. Hat mich sehr bewegt. Wir gehen zugrunde. Und er schrieb, dass er das ganz wörtlich meint. Und dann hat es irgendwann mal bei mir geklickt. Ja, der Weg führt irgendwann mal zum Ursprung zurück, zum Grund, weshalb es uns überhaupt gibt. Zugrunde gehen, das heißt für Menschen, die auf Jesus vertrauen, dass am Ende des Weges eben nicht das Ende ist, sondern dass es mit Jesus weitergeht. Wir gehen zum Grunde. Auf meinem Weg durch Deutschland bin ich auch durch einen kleinen Ort in Baden-Württemberg gekommen, der heißt Rosenberg. Dort war Sieger Köder, den habt ihr sicher schon mal gehört und gesehen. Dort war Sieger Köder als Pfarrer und Maler aktiv und dort gibt es das Sieger Köder Zentrum. Da habe ich mich sehr darauf gefreut, mir da die Bilder von ihm anzugucken. Und dann stand ich vor der Tür und Corona lässt grüßen, fest verrammelt. Nix, keine Chance da reinzukommen. Ich habe so ein bisschen durch die Scheiben gespäht, aber so richtig gut sehen konnte man da auch nichts. Nur eine Pappfigur von ihm, das war nicht so das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte seine Bilder sehen. Ja, aber ein Bild, das konnte man trotzdem sehen. Und das habe ich euch hier wieder mal als Foto mitgebracht. Das steht nämlich draußen vor der Tür. Das hält auch Corona aus. Zwei große Steinplatten zu einem V aufgestellt, die sich fast berühren, aber eben nur fast. Dazwischen so ein Spalt, der da entsteht. ein vertikaler Spalt. Und oben hat man genauso breit nochmal einen Schlitz reingeschnitten und dadurch entsteht so ein horizontaler Spalt und dadurch entsteht der Eindruck, als würde man auf ein Kreuz gucken. Da ist aber gar nichts, da ist eigentlich Leere. Aber man sieht das Kreuz, nur ein Zwischenraum, durch den man hindurchsehen kann. Und ganz spannend, erst nach meiner Rückkehr habe ich beim Foto gemerkt, dass man da durch das Kreuz durch genau die Tür sieht, die da verrammelt war und vor der ich da gestanden habe. Und traurig war, dass ich nicht rein konnte. Auf eine der Platten, auf eine dieser Steinplatten hat Sieger Köder nämlich auch ein Bild gemalt, eine Tür gemalt. Das können wir auf dem nächsten Bild sehen. Genau, nochmal die rechte Seite etwas größer. Er hat auf dieses Bild, auf diese Seite eine Tür gemalt. Aber er hat es eben nicht als Eingang gemalt zum Gartengrab, sondern als Ausgang, so hat er es gemalt. Der Stein ist weggerollt, die Ostergeschichte finde ich toll dargestellt. Nur ein schimmerndes, glimmendes Leuchten ist in der Grabhöhle zu sehen und draußen, da blüht es wie verrückt, was auch sonst, denn Jesus lebt. Und das ist der Grund, weshalb wir sonntags immer zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Nicht nur hier in Uetersen, sondern global überall. Jesus hat sich, nachdem er für uns gestorben ist, wieder auf den Weg gemacht. Er ist auferstanden und hat sich auf den Weg gemacht. Nicht nur zurück zu seinem Vater, sondern vor allem hin zu uns, zu mir und zu dir. Und ich glaube, es lohnt sich, auf diesem Pilgerweg zu bleiben und das lade ich euch ein, so zu machen. Ja, jetzt zeige ich euch noch meine knapp 1000 Fotos und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Eins habe ich noch. Eine kleine Collage, links das Loslaufen mit Wasser im Hintergrund an der dänischen Grenze, rechts das Ankommen am Bodensee. Unterwegs habe ich öfter mal auf den langen Strecken Pilgerpsalme gebetet, so vor mich hin. Manchmal so meditativ, dass ich die Abzweigung verpasst habe. Das war dann ein bisschen blöd. Musste ich wieder zurücklaufen. Im Pilgerpsalm 77, da heißt es, Gott, dein Weg ist heilig. Ich bekenne, manchmal ist mir auch mein Sofa heilig. Aber ich habe entdeckt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, das Wort Rentner, das kann man von beiden Seiten lesen. Ja, ne? Von links nach rechts und von rechts nach links. Leute, Rentner sein ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur in eine Richtung. Mir ist zwar manchmal mein Sofa heilig, aber es ist eben doch keine Einbahnstraße. Egal wie alt wir sind, ob jung, ob alt, das spielt keine Rolle. Egal wie weit wir unseren Pilgerweg schon gegangen sind, vielleicht erst ein paar Kilometer oder schon viele Jahrzehnte. Eins ist sicher, nein, nicht die Rente, was Norbert Blüm mal gesagt hat. Nein, eins ist sicher, es lohnt sich, mit Jesus auf dem Weg zu bleiben. Und das ist heute meine Einladung an euch und meine Ermutigung. Es lohnt sich, mit ihm auf dem Weg zu bleiben. Das glaube ich. Glaubt ihr das auch?